Herr Jesus, wir bitten dich um Gnade und Weisheit. Wir haben hier den Schatz deines Wortes, aber wir sehen auch, wie wichtig es ist, dass wir die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge erkennen, warum wir gewisse Dinge an manchen Orten erwähnt finden und dann nicht mehr. Und Herr, so mögest du uns den Wunsch geben, ähnlich wie wir hier lesen von den Jüngern, sie traten zu ihm und baten ihn, deute uns das Gleichnis, dass wir dich auch bitten, Herr, führe uns tief in die Zusammenhänge. Wir denken an das Gebet des Psalmisten im 119. Psalm. Ich bin ein Gast auf Erden, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Wort. Es ist ein Wunderwerk, Herr. Schenk du Gnade, dass wir etwas davon erahnen dürfen. Wir bitten das in deinem treuen Namen. Amen. Also der Hauptgrund, warum das nicht geht, mit Danzgott näher zu kommen, das ist ja Endorphinausschüttung und so weiter, uraltes Heidentum. Der Leib ist nicht erlöst. Du bringst fremdes Feuer auf den Altar Gottes. Du kannst nicht mit einem unerlösten Teil Gott anbeten. Darf man das sagen? Wir haben nichts dagegen, wenn getanzt wird bei einer Hochzeit und so weiter, aber ich kann mit Tanz nicht Gott näher kommen. Wir haben nichts dagegen, wenn junge Leute Fußball spielen, auch auf so Freizeiten christlichen, dass sie dich ein bisschen austoben, aber wenn die meinen, durch das Fußballspiel komme ich jetzt Gott näher, dann ist etwas in der Theologie faul. Also nochmal, unser Hauptargument muss sein, wenn irgendeine Debatte ist, der Ratschluss für die Zeit der Gemeinde Gottes ist eben nicht im Alten Bund, sondern in den Briefen der Apostel, in den Lehrbriefen, weil Paulus redet von einem Geheimnis, das verborgen war. Wir können also nicht nachschauen, was auf die Gemeinde zukommt, was uns passiert im Alten Testament, wo die Gemeinde nicht offenbart war. Wie oft steht das Wort Ekklesia, Gemeinde, in den Evangelien? Zweimal. Also Matthäus 16, 18 steht es bei Matthäus, du bist der Christus, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwältigen. Das Wort Gemeinde, wusste ich, kommt nur einmal vor. Ich habe die Gemeinde dann bei den Pforten des Hades eingeordnet und dann Matthäus 18, Vers 17. Gemeindezucht, hörte dich nicht, sag es deinem Bruder, hörte den Bruder nicht, sag es der Gemeinde. Hörte die Gemeinde nicht, sei der wie ein Ungläubiger und Zöllner. Da steht in Vers 18 das Wort Ekklesia zweimal, also es sind zwei Bibelverse, insgesamt dreimal, aber nie bei Markus, nie bei Lukas, nie bei Johannes. Denn laut Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten haben geweissagt bis auf die Zeit des Johannes. Und von da an wird das Reich Gottes gepredigt. Johannes ist der Letzte des alten Bundes. Und er hat ja nichts Neues zu offenbaren. Wie viele Zeichen tat Johannes? Keine. Warum? Es war ja nach Malachi das Siegel der Propheten, weil Malachi kündigt den Elia an. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Und der wird das Herz der Väter wenden zu den Kindern und so weiter. Und weil Elia praktisch der Prophet, mit ihm beginnt ja das Prophetenamt, haben sie jetzt die Juden keinen neuen Propheten mehr geduldet. Und man nennt Malachi das Siegel der Propheten und jetzt war praktisch 500 Jahre Schweigen. Und die Rabbiner beklagten, seitdem die großen Schriftpropheten aufgehört haben zu weissagen nur noch Schwachsinnige und Kinder. Das Problem haben wir heute auch. Und dann kommt eben Johannes der Täufer und er sagt richtig, Johannes tat kein Zeichen. Und wo steht das? Es lagt auf Johannes 10, Vers 41. Da sagen die ja dann, Johannes tat kein Zeichen, aber alles, was er von ihm gesagt hat, trifft zu. Also steht ausdrücklich, ja? Und jetzt haben wir eben diese neue Heilszeit, lesen wir auch noch Kolosser 1, Vers 26 und 27. Jetzt mache ich tatsächlich hier noch eine Klammer auf bezüglich diesen Übergang. Kolosser 1, Vers 26, 27 und da spricht Paulus wieder von einem Geheimnis, nämlich das Geheimnis, das verborgen gewesen ist von allen Zeiten und Geschlechtern her. Hier haben wir auch sozusagen einen verborgenen Schatz. Und was war das? Also sagt etwas, ich schreibe, wenn das Wort Mysterium gebraucht, dann bringt er etwas, was man in der Bibel der damaligen Zeit nicht nachlesen konnte. Ich habe es ja schon erwähnt, man konnte alle einzeln über die Kreuzigung nachlesen. Aber die Gemeinde, und worin ist dieses Geheimnis? Ihnen wollte Gott kundtun, wie es jetzt offenbart ist, seinen Heiligen, jetzt, das heißt die Zeit, wo er den Brief schreibt, ihnen wollte Gott kundtun, was das sei, der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt wohnt Gott nicht mehr in sichtbaren Gebäuden? Lest nach, 1. Könige 8, als Salomo da das Gebet da spricht, dann kommt die Herrlichkeit Gottes, erfüllt den Tempel. Das ist vorbei. Und darauf haben sie sich ja verlassen. Dies ist des Herrn Tempel. Jeremia, ja. Und Gott ist also sichtbar unter uns. Nein, die Herrlichkeit Gottes zieht sich ja zurück. Jetzt wohnt Gott nicht mehr in sichtbaren Steinen, sondern in geistlichen Steinen. Nicht mehr in sichtbaren Gebäuden, sondern in menschlichen Herzen. Verlagerung vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Und die Heiden gehören mit dazu. Das wollten ja die Juden nicht fassen. Einschließlich der frommen Juden, also die an Jesus glaubten, hatten da Mühe. Und es ist also ein Geheimnis, die Gemeinde. Deswegen kann ich nicht nach dem Alten Testament, wie sie Charismatiker tun, Joel zitieren. Ja, und jetzt erfüllt sich Joel, jetzt kommt die große Erweckung. Die reden alle nur von Israel. Die haben die Gemeinde nie gesehen. Einschließlich Joel. Also das ist der erste Punkt. Und wird in den Briefen getanzt? Nix. Vorher sichtbar? Versteht ihr, es konnte ja nur Priester werden, wer unfehlbar war. Wenn er irgendeinen blinden Fleck hatte und Schaden oder krank, durfte er nicht Hohepriester werden oder Priester werden. Jetzt sind wir alle Priester. Egal, ob der im Rollstuhl sitzt, verkrüppelt ist, es durfte ja ein Beschnittener nicht in die Gemeinde des Herrn. Das war der alte Bund. Und weil das noch sichtbar war, war da auch noch Tanz. Aber nicht im Gottesdienst, weil der Feind war ja noch sichtbar. Jetzt schaut, angenommen, Deutschland erklärt Österreich den Krieg, und dann kommt die Nachricht, Österreich hat kapituliert, was ja niemand überrascht, denn das österreichische Bundesheer ist ein Trachtenverein mit Schießerlaubnis. Allerdings ist die deutsche Wehrmacht inzwischen auch dank Ursula von der Leyen auf einem ähnlichen Niveau gelandet. Und was würden die Leute machen? Die würden tanzen. So war es ja nicht immer, wenn dann die Nachricht kommt, Kapitulation, dann tanzen die Leute. Der Feind ist noch sichtbar und hat man sichtbar zum Ausdruck gebracht. Und dann wurde dreimal im Alten Testament getanzt. Nach dem Auszug aus Ägypten und Pharao und so weiter. Und dann kommt Miriam und tanzt dann im Reigen. Das heißt also kein Paartanz. Den Paartanz gibt's ja erst mit dem Walzer. Dann nach Jephthas Tochter, als er die Ammoniter besiegt, tanzt sie ihm entgegen und zerreißt ja seine Kleider, weil er diesen Eid geleistet hatte. Und dann Saul hat 1000 erschlagen, David 10.000. Und tanzen die Töchter Jerusalems entgegen. Und das waren die einzigen Fälle, wo uns erwähnt wird. Bei David heißt es wörtlich, er sprang so hin und her, aber kann man auch noch so als Tanz stehen lassen. Und wenn die Leute mit David kommen, dann ist meine nächste Frage, wie oft hat David getanzt? Einmal, ja. Nee, zweimal. Das erste Mal ging es ja voll daneben, nicht? Da greift ja der Usa die Bundeslade an, weil sie ausglitt und da schlug ihn daher und da grimmte der Geist des Davids. Man nannte die Stätte Peres Usa, ein Riss. Peres ist Riss. Und wer kann leben bei so einem heiligen Gott? Und dann geben sie ja die Bundeslade bei den Obed-Edom. Und dann beim zweiten Mal halten sie sich an die Richtlinien Gottes, nach 2. Samuel, Kapitel 6. Und dann hüpfte David wieder. Und dann sagt, ja, wenn du so oft tanzt wie David, zweimal bin ich restlos zufrieden. Ja, dann beginnen sie und so weiter, ja. Und ich mach's mal ganz brutal. Ja, übrigens, ja, David hat getanzt vor der Bundeslade, Gott ist ja dasselbe. Du, ich lade dir ein zur Hochzeit meiner vierten Frau. David hat ja auch mehrere Frauen. Und bring als Brautgeschenk 200 Vorhäute der Philister mit, ja. Man muss manchmal so brutal reden. Und das Gesetz Mose hat ja alle Einzelheiten geregelt. Wie man sich die Haare schneidet, Bart trimmt und so weiter. Es steht nie, dass getanzt wird. Und wer ist ja nicht, dass der Priester da mit einem Räuchergefäß durch das Heiligtum hüpfte. Und das einzige Mal, also die Fälle, wo getanzt wurden, auch bei den Festen, tanzen beim Reigen, Psalm 149, Psalm 150, aber bei solchen Festen war so gerade Laubhüttenfest und so weiter. Das einzige Mal, wo im Rahmen eines Gottesdienstes getanzt wurde, war 2. Mose 32, Tanz ums goldene Kalb. Und da sagt Paulus in 1. Korinther 10, Vers 8, wo er auflistet, warum die im Alten Testament starben. Da hat mir dann Gott die Augen geöffnet über die Zusammenhänge. Vers 7. Da listet er ja auf, warum, ab Kapitel 10, warum die im Alten Testament starben. Sie aßen und tranken, sie tranken von dem geistlichen Fels, der Mitfolge, welcher Christus. Aber, jetzt kommt das Aber Gottes, Vers 5, an den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen, sie wurden niedergeschlagen in der Wüste. Es ist uns zum Vorbilde geschehen. Also da merkt man schon, Moment, da nimmt auf etwas Bezug, was aktuell war. Werdet nicht Götzendiener, gleich wie etliche wurden, wie geschrieben steht, ich wollte jetzt sich nieder zu essen, zu trinken und stand auf, das immer zu spielen. Da steht ein Wort Peizo, sich wie ein Kind benehmen, deswegen übersetzen einige tanzen oder hüpfen, ja? Vom Preis dem Kind, kindisch. Aber wenn man denkt, was sich heute manchmal abspielt, da, wie sie da mit Flaggen und Fahnen tanzen und wiederum die Motive wollen wir ja nicht richten, war nicht vielleicht gut. Also es ist Kindergarten. Oder wir geben jetzt einen Applaus dem Heiligen Geist. Kindergarten. Du kannst nicht einer unsichtbaren Person einen Applaus geben, du kannst einer sichtbaren Person einen Applaus geben. Spinnereien. Entschuldigung, ich komme jetzt in Schwung, ja? Blödheiten kannten wir ja alles nicht. Wir dankten alle da diesen charismatischen Sauerteig. Und er hat gründlich durchsäuert. Also hier zitiert er da den Tanz ums goldene Kalb und dann lasset uns nicht Unzucht treiben, etliche trieben und fielen einen Tag 23.000, das war die Geschichte mit Biliam, lass den Herrn nicht versuchen, wurden umgebracht durch die Schlangen und dann habe ich mir gefragt, warum schreibt er ihnen das? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, in Korinth gab es Tote. Kapitel 11, Vers 30, ich habe das schon erwähnt. Es sind schwach und erkrank euch an gut, als sie nicht schlafen. Weil sie als Kinder Gottes in der Gemeinschaft der Dämonen waren. Und da war mir klar, obwohl Kind Gottes, kannst du trotzdem einen anderen Geist haben.
Aber sie haben es ja nicht aufs Mal bezogen. Ne? So habe ich das rausgelesen, aber im Kontext, 1. Korinther 11, weil sie unwürdig...
Ja, einer ist trunken und so weiter. Sie haben es in einem heidnischen... Bei den Dionysos-Kulten ging es ja ähnlich zu, ein Götzendienst umfunktioniert, aber... Das andere war die sichtbare Vermischung. Und in Kapitel 5, wo Paulus sagt, wir übergeben dem Menschen den Teufel zum Verderben des Fleisches, da wusste ich endlich, was er meint, nämlich, dass er stirbt, weil er Kind Gottes ist. Weil Paulus zeigt ja auf die geistliche Vermischung, also die sichtbare Vermischung, lass ihn uns nicht Unzucht treiben und die geistliche, lass ihn uns nicht sozusagen Götzenopfer essen. Ja? Das geht immer parallel. Und erst war die Pornowelle, dann kam die Okkultwelle, ja? Man kann also sagen, erst säkularisiert, dann sexualisiert, dann dämonisiert. Das ist genau das, was wir erlebt haben. Ja? Und derselbe Trikont Verlag, der erst die kommunistischen Bücher gedruckt hat, hat dann die okkulten Bücher gedruckt. Ja? In den 70er Jahren oder wann immer das war. Es war ein kommunistischer Verlag. Und deswegen erklärt Paulus diese Zusammenhänge dann, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Und sie hatten ihren Tempel, ihren Leib verdorben durch Unzucht und durch Götzendienst. Und da hat sie Gott ins Gericht genommen. Und da sehen wir auch, wie wir daraus insofern kein Schema ableiten dürfen, denn Gott lässt uns heute normalerweise nicht sterben, wenn wir Unzucht treiben, wenn wir rebellieren, wenn wir Götzenopfer, also okkult und verstrickt sind. Ja? Hat uns hier da gezeigt, in Korinth, die Auswirkungen und wir sollen daraus lernen, was das für Folgen hat. Also soweit zum Thema Tanz und da sagt Paulus in Römer 8, wir warten des Leibes Erlösung, in diesen Äon ist der Leib nicht erlöst und er kennt ja diesen berühmten Verfallsatz von Heinz Erhard, die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen und die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Wir verlieren Haare, wir verlieren Zähne, wir altern, der Leib ist nicht erlöst. Und da kommt diese falschen Verheißungen, wo Gott tatsächlich eben noch im alten Bund und dann vorschattend für das tausendjährige Reich, da gilt als Knabe hundertjähriges, Verheißungen gegeben hat, die werden aus dem Zusammenhang gerissen und dann geschehen Tragödien. Und ich habe auf Turmbahn gehört den Christoph Heselbart und der sagte, das ist so ein extremer Charismatiker mit seinen Joshua-Diensten, Brustkrebs ist immer das Ergebnis von mangelnder Vergebungsbereitschaft. Ja, wir sagen das so absolut. Könnt ihr euch das vorstellen? Hat eine Frau Brustkrebs und sagt, ja, du Buße, du bist nicht bereit, loszulassen, zu vergeben und so weiter. Und mir erzählt ein ehemaliger Pfingstler, nicht? Er sagte mir wirklich, ich kannte etliche, die an ihren Glauben gestorben sind. Haben sich nicht operieren lassen, der Herr hat mich geheilt, er ist mein Arzt, 1. Petrus 2 und nahm eben unsere Sünde aufs Kreuz und so weiter und 1. Petrus 2, Vers 24 und sind dann gestorben. Und von einer Frau erzählte mir dieser selbe ehemalige Pfingstpastor, die ist mit einem Fluch auf den Lippen gestorben, die lag im Sterbelager und sagt, hätte ich euch bloß nie kennengelernt, ja, das ist schon tragisch. welcher unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat und seinen Leib auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Schaut, ihr seid durch seine Wunden heil geworden, haben die damit das leibliche, gesundheitliche Heil mit eingeschlossen. Verheerende Folgen, aber oft eben besonderer Eifer. Ja? Also beste Absichten und Katastrophe. Also das noch zu diesem Thema Tanz. Und noch ein Satz, weil die Weltmenschen gerne sagen, ja, ihr seid Fundamentalisten, ihr seid kein Teil besser als die Moslems. Was ist der Unterschied zwischen muslimischen Fundamentalisten und christlichen Fundamentalisten? Der islamische Fundamentalismus setzt die Wahrheitsfrage absolut und die Machtfrage und wird dadurch eben zu einer Religion der Aggression. Das Christentum setzt die Wahrheitsfrage absolut, aber hat die Machtfrage freiwillig preisgegeben. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist der Unterschied. Und das Evangelium bewirkt Personentoleranz und Lehrintoleranz. Das Evangelium ist intolerant in der Lehre, aber der Person gegenüber ist es tolerant. Also wir müssen unterscheiden zwischen Personentoleranz und Lehrtoleranz. Es ist lehrmäßig intolerant, den Personen gegenüber ist es tolerant. Deswegen die einzigen Länder, wo die Moslems da sich ausbreiten dürfen, sind sozusagen die Länder, wo das Evangelium einmal war. Ich kann nicht in Saudi-Arabien da anfangen zu evangelisieren, da komme ich nicht weit. Oder gar eine Kirche bauen und so weiter. Gut, jetzt zum sechsten Himmelreichsgleichnis ist das vom Fischnetz. Abermals ist das Himmelreich gleich einem Netze, das ins Meer geworfen ward und allerlei Gattung fing. Als es aber voll war, zogen sie es heraus an das Ufer, saßen und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Unnützen warfen sie weg. Und das ist hier jetzt sogar eine gewisse Auslegung. Also wird es auch am Ende der Welt gehen, die Engel werden ausgehen und die Bösen aus den Gerechten scheiden. Ja, Matthäus 13, Vers 47. Und jetzt Vers 49, also wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen. Der wird heulen und Zähneklappern sein. Habt ihr dies alles verstanden? Sie sprachen ja. Da sprachen sie darum, jeglicher Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausvater, der seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und dann steht dann diese Formulierung, es begab sich, dass Jesus all diese Gleichnisse vollendet hat. Jetzt ist hier eine große Rede Jesu abgeschlossen. Eigentlich müsste hier jetzt Kapitel 14 beginnen. Aber die Verseinteilung ist und Kapiteleinteilung ist nicht inspiriert. Ist manchmal hilfreich, manchmal sehr gut, manchmal eigentlich sogar eher unterbrechend. Formulieren wir es mal so. Und schaut, hier habt ihr wiederum eigentlich mehr Israel. Das Himmelreich ist gleich einem Netze, das ins Meer geworfen wird, wieder ein Bild für die Nationen. Das Meer wird gefischt, fing allerlei Gattung. Als aber voll war, zogen sie es heraus an das Ufer, saßen und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Unnützen warfen sie weg. Also hier eine Art Sichtung. Hier, als es voll war, das erinnert mich wieder an Römer 11. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle oder Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Aber das ist Gemeindezeit. In der Gemeinde haben wir ja gesagt, soll Gemeindezucht geübt werden. Den Sauerteig eben ausfegen. Aber wenn wir jetzt die kirchliche Situation haben, da haben wir eigentlich schon genau diesen Zustand heute. Der nicht sein sollte, dass also in der Kirche, da sitzen Gute und Schlechte. Wir haben Pfarrer, die für den Herrn brennen, wie Olaf Latzl und so weiter, und begnadete Prediger sind und Bazane sind alles Leute der Landeskirche und Wilhelm Schäfbuch, Neffe von Wilhelm Busch und Wilhelm Busch und alles Verwandte für einen Segen, aber wir haben dann eben solche, die sagen, Homosexualität ist völlig normal. Also wäre dann dieses Bild praktisch für die Kirchenzeit. Die Gemeinde sollte ja eigentlich, die Gemeinde ist ja, besteht ja aus denen, die Glieder sind am Leib. Und das bist du nur, wenn du von neuem geboren bist. Du bringst allerdings die alte Natur mit. Das haben wir ja aufgezeigt. Und die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden. Das erinnert ja wieder an das erste Gleichnis vom Unkraut und Weizen. Und das legt ja der Herr aus. Da lesen wir Vers 41 im selben Kapitel des Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle, die Ärgernis gegeben und die Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Eulen und Zähne klappern sein. Und dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Die Engel stehen in Verbindung mit Israel, nicht mit der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde entrückt wird, da findet keine Sichtung mehr statt. Da findet ein Preisgericht statt. Wir müssen alle offenbar werden vor der Bema tu Christu, vor den Richterstuhl Christi. Aber da werden nicht die Bösen rausgeschmissen. Die werden eigentlich gar nicht mit entrückt, aus Schluss. Also seht ihr, wie sich da Dinge überlappen. Und die Gemeinde wird vor der sichtbaren Wiederkunft entrückt. Das haben wir ja schon erwähnt. Er wird wiederkommen mit all seinen Heiligen. Wo steht das noch, dass der Herr mit all seinen Heiligen wiederkommt? Also die eine Stelle habe ich ja jetzt gerade zitiert, die ist, schlagen wir auf, 1. Thessalonicher Kapitel 3, letzter Vers. Der Thessalonicher Brief, der hört eigentlich jedes Kapitel immer mit einem Vers über die Wiederkunft auf. Liest du vor?
Damit auch eure Herzen steige und sie untadlich sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen.
Ja, und dann ergibt sich die Frage, wie können wir mit dem Herrn gleichzeitig wiederkommen? Deswegen Kapitel 4 erklärt er das, das ist die Entrückung. Jetzt wollen wir nicht herumstreiten, ist das 7 Jahre vorher, ist es 3,5 Jahre vorher oder ist es eben, wo der Herr wiederkommt. Jedenfalls eindeutig ist, wir kommen mit ihm wieder.
Das heißt, dann ist der Begriff Parousia zweigeteilt. Einmal für die Gemeinde und einmal bei der Wiederkunft.
Ja, Parousia ist das Kommen, ja. Und wenn die Jünger fragen am Ölberg, was sind die Zeichen deiner Parousia? Und dann sagt Petrus, wir haben seinen Kommen gesehen in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 18. Wir haben die ziemlich klugen Fragen gefolgt, also kommt die Kraft und die Parousia, das Kommen des Herrn. Da bezieht sich auf den Berg der Verklärung.
Auch für die Gemeinde wird auch der Begriff Parousia.
Ja, ja, natürlich. Was das Kommen unseres Herrn angeht und unsere Vereinigung, da steht Parousia und dann die Episynagol, ja. Lasst euch nicht irre machen. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 1, ja. Und wo dann steht, dass es in einem Augenblick ist, das wisst ihr. Das ist ja praktisch die eindrücklichste Stelle. Wo steht noch, dass, wenn der Herr wiederkommt, die Gemeinde oder die Heiligen mit dabei sind?
Matthäus 25, Vers 31.
Wenn aber der Herr kommen wird, und das ist ja das Gleiche von Böcken und Schafen. Ja, weil da steht nämlich die Engel. Aber da steht eben nicht die Heiligen, obwohl das überlappt sich. Also diese Stelle könnte man schon auch. Aber dadurch, dass wir noch andere Bibelstellen haben, aber jetzt schaue ich mal nach, was das Griechische sagt. Ja, doch, Engel, da steht Heu Angeloi, nicht Hageoi. Das steht in die Heiligen, in 1. Thessalonicher 3, Vers 11. Aber vielen Dank, ich bin dankbar, wenn Leute einen Beitrag bringen und da wird die Bibel ja interessant und kommen neue Aspekte und neue Anregungen. Pantonton Hagion, ja, also nein. So, aber wer hat noch Vorschläge, dass, wenn der Herr wiederkommt, die Gemeinde dabei ist, die Heiligen mit dabei sind? Also es ist sogar im Alten Testament schon offenbart in Zacharja 14. Dann wird kommen der Herr und alle Heiligen mit ihm. Und weil das im Alten Testament steht, deswegen sind die frommen Juden einschließlich Menachem Begin am Ölberg beerdigt, damit sie bei der Auferstehung sozusagen da gleich das Kurzfahrtticket haben, ja? Habt ihr die Stelle? Zacharja 14, und dann wird kommen der Herr und alle Heiligen mit ihm, Vers 5. Aber wo haben wir im Neuen Testament noch Stellen? Also ich weiß jetzt noch eine direkt. Ein Judasbrief. Es wird kommen der Herr und alle seine Heiligen mit ihm. Siehe, der Herr kommt mit vielen tausend Heiligen. Und es hat aber auch in einer Geweiserkennung, da sieht er zitiert ein pseudoepigraphes Buch von Adam. Siehe, der Herr kommt und viele tausend Heiligen Gericht zu halten. Also, wenn der Herr wiederkommt, ist die Gemeinde dabei, aber mit Israel, auch das Gleichnis von Böcken und Schafen, ja, das wir in Matthäus 25 lesen, da wird übrigens der Thron der Herrlichkeit erwähnt, der König, diesen Thron der Herrlichkeit, den Ausdruck gibt es nur bei Matthäus. Einmal Matthäus 25 bei den Gleichnissen von Böcken und Schafen und dann Matthäus 19, 28, wo der Herr sagt, ihr, die mir seid nachgefolgt, werde bei der Palingenesia, bei der Wiedergeburt, sitzen und des Menschen wird sitzen auf den Thron der Herrlichkeit, sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Da werden die da gesichtet, da praktisch hier Gutes und Böse. Und das ist Israel. Und diese Palingenesia bei der Wiederherstellung oder Wiedergeburt, das ist die nationale und religiöse Wiederherstellung Israels. Steht nur bei Matthäus. Also es gibt ja sehr stark jetzt unter den Evangelikalen die sogenannte Substitutionstheologie. Israel hat keine Verheißungen, Flüche kriegt Israel alle wörtlich, Segnungen werden übertragen auf die Gemeinde, sehr großzügiger Umgang mit der Bibel und Israel hat keine Verheißung mehr. Und dann muss man dann Matthäus 19, Vers 28 dann allegorisieren. Also Jesus aber sprach, wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir seid nachgefolgt, werdet ihr eins bei der Wiedergeburt. Da des Menschensohn wird sitzen auf dem Thron der Herrlichkeit. Das ist der König. Nochmal, Thron der Herrlichkeit gibt es nur hier unter Matthäus 25. Auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Da ist dann diese Sichtung, also dieses Fischnetz lege ich dann lieber aus, eben schon auch für diese Zeit. Aber in letzter Erfüllung ist es nicht die Gemeinde, sondern bezieht sich hier auf Israel. So sehr dieses ein Fischnetz und ins Meer hinaus wieder das Bild für die Nationen ist. Und jetzt, wenn wir es aktualisieren, für die Kirchenzeit, nicht Gemeindezeit, Kirchenzeit, in der Kirche sitzen, Erlöste, Unerlöste. In der Gemeinde sollte es nicht, das war ja auch so, zum Beispiel Landeskirchengemeinschaften, ich habe das jetzt wieder gelesen, der alte Mann in den 50er, 60er Landeskirchengemeinschaften, da waren alle Bibel absolute Norm, kein Mensch wäre auf so eine Idee gekommen. Man hat Jesus-Glaube und Bibelglaube nie getrennt, wir haben nur den Jesus des Wortes. Und auf einmal kamen solche Dinge, das war früher überhaupt kein Thema. Und da kann man sagen, in der Landesgemeinschaft saßen wirklich nur Kinder Gottes mit großer Liebe zum Herrn und seinem Wort. Und Bibel war unantastbar, absoluter Maßstab. Und wenn Entrückung stattgefunden hätte, wären alle mitgegangen. Heute kann man auch wirklich sagen, wenn ich denke, manche Freikirchen und auch wirklich in Sünden weiterleben, bleibt ein Teil zurück. Und dann wäre dann sozusagen gut und böse, werden da ausgesondert. Habt ihr das alles verstanden? Ja. Da sprach darum, ein jeglicher Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausvater, der seinen Schatz Neues und Altes hervorholt. Und jetzt haben wir tatsächlich solche Dinge. Wir haben Impulse für die Gemeinde, Neues. Wir haben Dinge aus dem Alten Testament. Manche Prophetie können wir neu aufschlüsseln oder kombinieren. Eine Schatztruhe. Und früher hat man auch wirklich geistlich vertiefen wollen durch das Wort Gottes und Gebetsstunden, nicht durch irgendein neues Gemeindewachstumsprogramm. Wir haben jetzt den Intel für Gemeindewachstum und wir haben das Institut für Gemeindewachstum und Viehzucht und wir machen die Erweckung und hüpfen, tanzen, springen und Anbetungstänze und.
Aber im Grunde genommen ist das doch alles durch diese Erklärungen reingekommen, die gemacht wurden. Die Karlsruhe, die Kassel. Da wurde das ja beschlossen, dass die Charismatischen mit reinkommen.
Ja, also nicht alles, aber das hat natürlich die Türen geöffnet.
Genau, bis zur Berliner Erklärung war das klar.
Ja, bis die Berliner war 1909.
Ja. Aber die nächsten Erklärungen, haben das schon?
Und die Kasseler Erklärung war 1994. Nein.
Und da ging das dann?
Natürlich, der ganze Abfall Jerusalem wird zertreten werden und die erste Frauenordination war 66 und ich weiß noch, mir erzählte der Theo Lehmann, der lehnt doch die Frauenordination ab. Also wenn man im Ruhestand ist, kann man das, er hat aber auch noch vor Ruhestand. Er zitierte seinen Vater, als die erste Frauenordination war, sagte sein Vater, dann bekommen wir auch eine Bischöfin, haben sie ihn ausgelacht. Aber das ist das Gesetz des Sauerteigs, kann man hinschauen, wo man will. Und dann brach ein Damm nach dem anderen. Und 68 beginnt die christliche Rockmusik. Ja, mit diesem Christiwahl ist der Dammbruch dann. Da wurden das erstmal diese Bands praktisch salonfähig gemacht. Ja, also da ist einiges durcheinander. So, jetzt.
Du warst ja schon in Rom.
Was hast du? Was war das für ein sächsischer Zungenschlag?
Du warst auch schon in Rom.
Ja, ja.
Luther hat gesucht, der Teufel sitzt da oben.
1511 kroch er ja da auf diesen Stufen den Santa Scalas hoch und dann drehte er aber um in der Mitte. Ja? Und da sind wir eigentlich hingegangen und haben gesehen, das gilt heute noch. Wer da auf den Knien hochrutscht, zur Zeit des Lenzes, also Fastenzeit oder zur Osterzeit, der kriegt dann mit Eucharistiefeier völligen Applaus. Das hat gar nichts geändert. Ja? Außer, dass sie jetzt nicht so offensichtlich Geld verlangen. Der Otto von Corvin nannte ja das Fegefeuer die päpstliche Prellanstalt. Der Autor von dem Buch Der Pfaffenspiegel. Da stehen diese Sätze, die sind also auch nicht unbedingt ökumenisch. Da schreibt er, weder die Chamber of Horrors der Madame Tussauds, noch die römischen Cäsaren, noch die asiatischen Despoten zeigt eine solche Reihe moralischer Ungeheuer, wie es die Päpste waren. Aber das blöde Volk ließ sich das Fell über die Ohren ziehen und küsste aus Dankbarkeit den Despoten die Pantoffel. Und das habe ich jetzt aktualisiert und habe gesagt, keine Religion ist so offensichtlich mit dem Schwert gegründet und Terrorismus und so alles, aber die Gutmenschen, Traumtänzer, alles und Armer, lassen sich die Kehle durchschneiden und röcheln, der Islam ist friedlich, der Islam ist friedlich. Das ist so mein Update zu Otto Corvins Pfaffenspiegel. Und dieselben Linken und Humanisten, die das durchschaut haben, wie das Volk durch die Kirche manipuliert wird und ausgebeutet wird, und da wollte er eben res infam, nicht, zielt die Infame aus. Und die umarmen jetzt den Islam, der noch viel aggressiver ist, ja? Also eben das Gericht Gottes über die Aufgeklärtheit dieser humanistischen Welt, ja? Wieso gibt's das, dass sie den ständigen Schutz nehmen? Christentum, ja, darf man angreifen. Musste sogar der Richard Dawkins, der Autor von der Gotteswahn, feststellen, dass es einen Unterschied zwischen Religionen gibt. Den hatte nie Probleme, wenn er gegen das Christentum polemisierte. Und in Los Angeles haben sie ihn an der Universität ausgeladen, weil er vom Islam gewarnt hat. Und dann merkt er, Moment mal, da stimmt ja was nicht. Wieso darf ich da hier schimpfen, so viel ich will, und hier auf einmal ist man sensibel. Und tolerant, wie sie das nennen. So, also, jetzt Frage. Jetzt haben wir 6 Himmelreichsgleichnisse betrachtet. Wo ist das nächste? Nur bei Matthäus. Also, das erste ist nur bei Matthäus. Das zweite ist bei Markus und Lukas, das dritte ist auch noch bei Lukas, vierte, fünfte, sechste nur bei Matthäus. Und wo kommt das siebte?
Matthäus 18, Vers 23.
Schaut, da haben wir dann sogar einen gewissen Hinweis von den Zahlen. Da trat Petrus zu ihm, Vers 21, und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug 7-mal? Und jetzt kommt 7. Himmelreichsgleichnis. Interessant. Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und das heißt ja völlige Vergebung. Das heißt nicht, wenn er dann 491. Mal dann gesündigt hat, dann ist vorbei. Wo kommt denn die Zahl noch vor? Als Bild auch für völlige Vergebung. Aufschlagen Daniel Kapitel 9, die 70 Jahrwochen. Seht ihr auch wieder Israel. Nicht, und das sind ja alles Dinge, die nicht heilsnotwendig sind, aber würden die Leute mehr Zeit mit der Bibel verbringen, da würden die schon hochinteressante Zusammenhänge entdecken, ja? Und für manche Spinnereien nicht anfällig sein. Und da heißt es in Daniel 9, Vers 24, 70 Wochen, jetzt Hebräisch, da kenne ich so seltene Worte wie Amen und Halleluja. Da bin ich nicht fit. Ich habe zwar seit Jahrzehnten als Tischdecke da das hebräische Alphabet, das kriege ich auch hin, Aleph, Bet, Gimel, aber lesen ist immer noch was anderes. Interessant, das griechische Wort für lesen heißt wörtlich anagenosko, wiedererkennen. Also hebräisch bin ich nicht so fit, ich kann 2 hebräische Sätze. Baruch haba b'shem Adonai, gelobt sei, da kommt der Name des Herrn. Und als Nathan zu David kommt und David sagt, dieser Mann ist des Todes und das Schaf soll er vierfach bezahlen. Und dann sagt eben Nathan, Atahaish, du bist der Mann. Aber vielmehr, das war's dann. Und jetzt mache ich sogar noch eine Klammer auf, wir haben ja genügend Zeit. Das Schaf soll er vierfach bezahlen. Und wisst ihr, David musste bezahlen. Er verlor 4 Söhne. Ist das bekannt? Den Erstgeborenen von der Bathseba, der Herr schlug das Kind. Sein Erstling Ammon, sein Lieblingssohn Absalom, und dann lässt ja Salomon noch den Adonia hinrichten. Er musste vierfach bezahlen. Die Schuld der Sünde wurde weggetan. Der Herr hat die auch vergeben. Aber die Macht der Sünde, versteht ihr, wenn ich jetzt im Alkohol besoffen bin, zurückfalle meinetwegen und baue einen Unfall, wo jemand stirbt und ich tue Buß in Sack und Asche, vergibt er dir, Herr, aber der Tote wird nicht wieder lebendig. Ja? Aber jetzt Daniel 9, Vers 24, 70 Wochen, also 70 mal 7 sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt, wieder Jerusalem. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. Also dann wird alle Schuld Israel getilgt werden. 70 Wochen, völlige Vergebung. Nur im Zusammenhang mit Israel. Und dann kommt dieses Gleichnis von den Schalksknecht. Da brauchen wir eigentlich gar nicht viel dazu sagen, weil wir kennen das, aber wir lesen es jetzt trotzdem ab Vers 23 bis Ende dieses Kapitels. Wer liest uns das vor? Matthäus 18, Vers 23 bis Ende des Kapitels.
Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihm gebraucht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihn und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du größer Knecht, jede ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich wartest. Solltest du nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und so zornig übergab ihn sein Herr den Vorderknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt.
Ich habe jetzt gerade da nochmal versucht rauszufinden, also 10.000, das ist natürlich unbezahlbar. Talent war ja die höchste Einheit. Das wäre ungefähr umgerechnet ein Talent 10.000 Euro. Und jetzt Mirioi, also Mirion hier, Genitiv Plural, unser Wort Myriade kommt davon, ist wörtlich 10.000, aber wird ja dann Myriaden von Engeln manchmal so übersetzt und das war damals die höchste Zahl. Das waren die seligen Zeiten in der Antike, da wusste man noch nichts von Milliarden Schulden. Ja, da war 10.000 das höchste vorstellbar. Und das ist also eine Summe, so wie wenn ich sage, ja Alexander, also du schuldest mir 25 Millionen Euro. Ja, ich will die abbezahlen, das kann ich vergessen. Außer ich kaufe mir einen Farbkopierer und beginne zu drucken und zu kopieren. So wie es der Draghi jetzt macht und jetzt die Lagarde, da wird einfach weitergedruckt. Die Insolvenz ständig verschleppt. Das ist das wirklich größte Geldabschöpfungsprojekt überhaupt, der Euro. Aber gut, das ist jetzt wieder was anderes. Also hier hat eine Megaschuld und da haben wir gelesen, wie ihm dieser König vergibt. Ist ja auch typisch. Jesus ist König für Israel. Die Gemeinde ist ja der Herr. Und das ist auch, weil die Heilsgeschichte überhaupt nicht denken, die Schwärmer, die haben da mit Jung, mit einer Illusion, da immer der König und der König und der König. Und jetzt wollen wir jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst, aber eigentlich ist das auch heilsgeschichtlich ein Durcheinander. Er ist der Kyrios, der Herr. Der König ist er für Israel. Siehe, dein König kommt. Und König heißt nämlich dann die weltliche, sichtbare Gewalt. Das ist ja genau der Unterschied. Jetzt kann ich nicht sagen, ich bin Königskind, also, wie einer gesagt hat, als Königskind, dann darf ich deswegen auch das Leben genießen. Und bei einem, der hat dann auf einmal mit Berufung auf Königskind den Mercedes gefahren und hat es erklärt, Wir sind Königskinder.
Das ist der neue Trabant.
Genau, das ist Beweis eines evolutionären Quantensprungs vom Trabant. Trabant, der ist ja ein Akronym und heißt, trotz riesigen Aufwands bleibt alles nachher trostlos. Zu Mercedes, das ist schon ein hoffnungsvoller, weiterentwickelnder Sprung. Also hier ein König, das ist wirklich dieses Bild auch für Israel, aber die Lektion von diesem Gleichnis, dann bitte nicht sagen, naja, das gilt für die Juden und für uns nicht, sondern wir sehen hier mangelnde Vergebungsbereitschaft, nicht bereit zu vergeben. Und uns werden manchmal schlimme Dinge angetan, dass es menschlich gesprochen schier unmöglich erscheint, vergeben zu können, loszulassen. Aber im Vergleich zu dem, was Gott uns vergeben hat, ist das wirklich immer noch der Unterschied zwischen hier 10.000 Talenten und dem, der ihm 100 Silbergroschen schuldet. Das steht da im Griechischen Denarius. Ein Denarion, das war ein Tageslohn. Was ist das heute? 80 Euro oder was? Oder machen wir einfach 100 Euro und jetzt mal 100, 100 mal 100, das sind dann 10.000. Das kann man schon zurückzahlen. Im Vergleich zu unserer Schuld, oder was uns andere Leute getan haben, im Vergleich zu dem, also ein Klacks. Aber tragisch ist es zum Beispiel, wenn auch Gläubige sich zerstreiten über Geldfragen. Das erzählte uns eine Schwester, Frau eines Pastors. Wegen Erbstreitigkeiten haben sich dann die gläubigen Geschwister getrennt. Am Sterbelager haben sie sich dann zum Glück ausgesöhnt. Man kann jetzt sagen, zum Glück. Aber wie schade, dass das erst am Sterbelager geschieht. Man hätte doch das gleich machen können und hätte dadurch wirklich mehr Frucht bringen können. Und wir sind leider oft schneller beleidigt, als man denkt. Wir haben noch unser altes Ego und das ist eben die Heiligung. Halte ich es in Schach durch Heiligung, durch Buße, da wird sozusagen der alten Natur die Kraft genommen oder pflege ich da meine Wehwehchen? Und Unversöhnlichkeit oder Nachtragung und das darf nicht Raum gewinnen. Sonst kann es wirklich passieren, das wäre jetzt wieder die Frage, kann ein Kind Gottes verloren gehen oder nicht, dass also dann praktisch eine Blockade geschieht und womöglich ein Abfall. Also das sollten wir daraus lernen. Und dann gibt's ja ein unglaubliches Beispiel. Das war in ein Büchlein von den Gideons, die geben sie in unregelmäßigen Abständen so Zeugnisbücher heraus. Das ist passiert in unserer Nähe. In Raum Gießen, ein junges Mädchen geht auf eine Silvesterfeier und kommt nicht mehr zurück. Und dann fand man ihren Leichnam, es hat ein Triebtäter sie umgebracht. Und das Furchtbare ist, wenn sowas geschieht oder auch ein Kind vergewaltigt wird, dann ist ja nicht nur das Kind, ist die ganze Familie auch mit kaputt. Und wie uns mal der Helge Stadelmann erzählte, da hat sogar ein Pastor ein Mädchen da in der Seelsorge sexuell missbraucht und weil das dann ans Licht kam und der Helge Stadelmann eben dann eben auch erwähnt hat, dann hat er gesagt, ja, ich entschuldige mich. Und dann sagte der Helge Stadelmann, ja, und wer zahlt die Therapie? Und die Familie war kaputt. Und in diesem Zustand, wo sie dann depressiv werden und Selbstmordgedanken kamen, wurden sie angesprochen von Gläubigen und kamen dann in die Gemeinde und kamen zum Glauben. Sie und die Mutter und die andere Tochter. Und die Mutter hat dann der Gedanke umgetrieben, was ist mit meinem Kind passiert? Und fleht zu Gott, wo ist mein Kind, das ermordet wurde? Und dann findet sie eine Gideon-Bibel von ihrer Tochter. Ich weiß nicht mehr genau die Einzelheiten irgendwo. Und da findet sie tatsächlich das Datum, wo die sich eingetragen hat, mein Leben Jesus übergeben, findet sie die Unterschrift ihrer Tochter. Zieht ein tiefer Friede ein. Und dann ging's mit diesem Triebverbrecher zu Ende, er hatte Krebs. Und dann hat sie darum gebeten, dass sie mit dem Mann noch sprechen kann. Und das ist unglaublich, wir haben eine Verbrecherschutzregierung. Da wurden besondere Vorsichtsmaßnahmen, weil das ist die Gefahr, dass man da den armen Triebtäter womöglich noch was andienen könnte und. Aber es wurde dann gestattet unter eben diesen Auflagen und. Und dann sagte diese, ich glaube Frau Link hieß sie, sagte, ich habe in meinem Leben viel Mist gemacht. Und sagt, wissen Sie, ich habe Ihnen vergeben. Also das ist nicht leicht zu sagen, ja. von einer Mutter, deren Kind von diesem Mann getötet wurde. Und dann sagte sie, es gibt aber noch jemanden, der ihnen vergeben möchte, nämlich der, der auch mir vergeben hat, der Jesus. Und da hat der Mann tatsächlich Buße getan, der Triebverbrecher, und hat Vergebung empfangen. Und es war so eine Gegenwart Gottes in diesem Gefängnis, Hospital oder was immer das war, dass die anwesende Pfleger und Pflegerin sich auch bekehrt haben. Das glaube ich sofort. Wenn so ein Zerbruch ist und Sünde, dann ist so eine Gegenwart Gottes, dann kippen die anderen auch im positiven Sinne, geben die Inneren nicht nach, kippen in gewisser Hinsicht geistlich um. Also da war Jubel im Himmel, weil ein Sünder Buße getan hat. Und damit denkt man, Mensch, jetzt ist so einer in der Ewigkeit, jetzt mal menschlich, das führt uns dann gleich zum nächsten Gleichnis, so einer ist in der Ewigkeit und da ist manch ahnungsloses, katholisches, frommes Menschenkind und lebt treu und brav und so weiter und hat aber nie das Evangelium erfasst und käme nie auf so schlimme Sünden, ja? Das ist jetzt ein Menschengedanke. Schaut, da lese ich euch etwas vor. Diese typisch katholische Frömmigkeit, die brauche ich euch ja nicht groß thematisieren, warum die falsch ist. Das war von der DMG und ich kann ja nicht alles lesen, was ich bekomme, aber da stand Österreich, mein Heimatland. Und da hat das Ehepaar Hopprich Folgendes berichtet. Da gehen sie da von Tür zu Tür und sie finden eine Bäuerin, die erzählt von ihrem Leben. Sie wohnt in der Nähe des Großglockners, ist der höchste Berg Österreichs. Und ihr einziger Sohn Daniel, seinen Fußstapfen seines Vaters, auch Landwirt und Senner geworden. Und kommt er einmal nicht zurück und dann finden sie ihn dort in den Fluss liegen, ertrunken. Ein schwerer Schlag für die Familie. Er sei wohl von einer Kuh gestoßen und verletzt worden. Die liebe Bäuerin fragt sich, warum hat Gott sowas Unfassbares zugelassen? Ich bin doch eine fromme Frau, ich gehe in die Kirche, ich beichte, zahle meinen Kirchenbeitrag. Ich muss schwer gesündigt haben. Also dieses antike heidnische Vorstellungsbild, du bist krank oder dieser Blindgeborene wird gesündigt, er oder seine Eltern, das ist blind geboren. Ich muss Buße tun und Gott wieder gnädig stimmen. Kurz entschlossen hat sie nach dem Tod ihres Sohnes einen Rucksack vollgepackt. Nicht mit Essen, nein, mit schweren Steinen. Dann machte sie sich ganz allein auf den Pilgerweg am Großglockner. Sie schleppte sich mit dieser extremen Last den Steinberg hinauf, 35 Kilometer und 1300 Höhenmeter und auf der anderen Seite wieder hinunter. Sie kam völlig an ihre körperlichen Grenze, aber sie schaffte es. Ihr Ziel war der Wallfahrtsort Kirche Heiligenblut, wo sie ihren Rucksack auf dem Altar abstellte und Gott um Erbarmen bat. Hier, das habe ich für dich getan, Gott. Ja? Und dann doch ein gewisser Stolz, dass sie das geschafft hat. Könnt man weinen, ja? Typisch katholische Frömmigkeit, Gottesfurcht, aber von diesen 10.000 Pfunden, eigentlich Talente steht da im Grundtext, von den 10.000 Talenten Schuld, die dieser Schulden hatte, seinen König, hat sie, wenn man so will, vielleicht ein paar Denare abgetragen, kann die Schuld, ist unendlich groß vor Gott, kann man nicht tilgen, ja, in eigener Kraft. Also tragisch. Ich muss jetzt sagen, so der Vorteil, Anführungszeichen, dieser Leute ist, es sind ja auch etliche Nazis zum Glauben gekommen. Der Ribbentrop ging zum Galgen und sagte, ich setze mein ganzes Vertrauen auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde getragen hat, also der Außenminister und der Hitler. Die Leute wussten, wenn es einen Gott gibt, dann können wir uns nur auf eines berufen. Wir haben nur Mist gebaut, wir können nur auf die Gnade bauen. Und dadurch das Evangelium besser verstanden als mancher Frommer. Wir haben keine Chance. Wir können nur damit rechnen, dass uns Gott vergibt und wirklich um Gnade flehen. Wir haben nichts zu bringen. Und deswegen die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen oder die Strafbringer des Herrn, die Zöllner und Huren kommen wohl eher ins Reich Gottes als ihr. Ja? Und der wusste natürlich auch, ja, wenn es einen Gott gibt, nur Mist gebaut und dann kannst du nur bitten, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ja? Oder wie dieser Schächer. Wir empfangen, was unser Taten wird. Hier steht ein Verbrecher. Aber du hast bezahlt. Und deswegen sagt Gott, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, Mühe mit deinen Missetaten. Also hier möge der Herr schenken, dass wir niemandem was nachtragen. Und selbst wenn uns Unrecht geschehen ist, Wie ein Stephanus Herr behalte diese Sünde nicht. Also das ist wirklich entscheidende Aussage dieses Gleichnisses, weil es gibt sehr viel Hackordnung und Lieblosigkeiten bis hin zu bitterer Wurzel, von der Hebräerbrief warnt, oder Unvergibbarkeit. Und wenn Unvergibbarkeit und nicht mehr Bereitschaft ist, es gibt Leute, die sagen, nein, ich bin mir keiner Schuld bewusst, und nicht mehr bereit ist zu weinen, dann wird's gefährlich. Dann holt dich der Teufel. Der geht herum wie ein brüllender Löwe. Petrus kümmert sich überhaupt nicht um unsere theologischen Modelle. Er sagt, geht herum wie ein brüllender Löwe, sucht, welchen er verschlingt. Oder 2. Petrusbrief, und sie verleugnet den Herrn, dass sie erkauft hat. Und da steht dieses Aorist-Partizip von Agora zu erkaufen. Er hat sie erkauft und sie verleugnen ihn. Und kümmert sich überhaupt nicht um unsere Debatten, Verlierbarkeit oder Unverlierbarkeit. Starb Jesus für alle oder nicht? Kümmert er sich überhaupt nicht? Er sagt, er hat sie erkauft, aber sie werden dann seine Todfeinde. Und es wird mit ihnen am Ende ärger als zuvor. Haben wir alles erlebt. Also hier, wenn du dich nicht mehr korrigieren kannst, nicht mehr bereit bist, Buße zu tun oder eine Verhärtung und Bitterkeit, dann wird's gefährlich. Und manch einer erkennt dann erst am Sterbelager, ich sollte mich aussöhnen, wo dann alles diese Dinge, die vorher so wichtig waren, vergänglich werden. Wie Bonhoeffer sagt, das ist alles nur das Vorletzte hier, Gesundheit und Erfolg und so weiter. Das Letzte ist Vergebung der Schuld, darum geht es. Und hier hat der König, ein Bild für unseren Herrn, alles vergeben. Und dann unsere kleine Schuld tragen wir nach. Ja, Christian, du hast...
Ich würde eine Frage stellen zu der Frage Vergebung. Ich würde ein Beispiel kurz sagen... Hier sitzt jemand, der hatte so viele Schulden, wie das gerade das Bild wiedergegeben hat. Ich hatte vor 20 Jahren 20 Millionen Euro Schulden, also da war es noch D-Mark. Dann hat die Bank, bei der ich die Schulden hatte, hat mich verkauft an eine andere Bank, und die hat mich also ganz und gar ausgeraubt bis zum vergangenen Jahr, sodass ich nichts mehr hatte. Und die Frau, die mich dort belogen hat, gesagt hat, wenn wir sie an diese Bank weitergeben, dann wird alles besser. Diese Frau hat vergangene Woche bei mir an der Mühle gesessen, zu einer Veranstaltung, und war zu Gast. Und da habe ich mit mir gerungen, was ist das jetzt für dich? Sie hat mich nicht um Vergebung gebeten, sie hat nicht einmal einen Satz darüber gesagt, aber ich habe mit mir gerungen und habe gesagt, du musst jetzt vergebungsbereit sein, du musst im Herzen, darfst du sicherlich keinen Groll tragen. Und das hat mich also sehr bewegt, und mich bewegt die Frage runter. Muss ich dem, der mich nicht um Vergebung bittet, auch vergeben?
Ja.
Danke.
Ja.
Ja, sonst findest du keinen Frieden. Es sagte mal ein Psychiater, wenn ihr den Leuten schon nicht vergeben wollt um Jesu willen, vergibt ihnen wenigstens um eurer Magengeschwür und Gallensteine willen. Ja? Die den Stephanus gesteinigt haben, haben ja auch nicht. Und er betet bei all dieser Sünde nicht.
Mit Gottes Hilfe.
Ich sage ehrlich, wenn das mir passiert wäre, dass jemand meine Tochter so Hochachtung fordert und ich bete, Herr, also je länger, je mehr verstehe ich auch, dass das Vater unser, führe uns nicht in Versuchung, bewahre uns von den Bösen und vergib uns, wie wir uns schuldig vergeben. Das steht ja nicht bewusst da. Und ich bete, je länger, je mehr, praktisch fast täglich, Herr, führe mich nicht in Versuchung, bewahre mich. Ja? Vorher denkt man, oh, und. Nein, nein, alles möglich unter die Gnade Gottes. Hat er nicht zufällig uns praktisch in diesem Grundgebet mitgeteilt? Vergebungsbereitschaft. Und das habe ich ja schon erwähnt, das Kennzeichen derer, die eine Segensspur hinterlassen haben, so unterschiedlich sie waren, diese Männer und Frauen Gottes, ungebrochene Stellung zur Bibel, ständige Haltung der Buße. Und wenn du beginnst, dich zu verteidigen, dann wird's gefährlich. Findest du auch keinen Frieden. Aber man sagt, naja, wenn dich irgendjemand meint, korrigiert zum Beispiel, vergib, hilf und so weiter. Also das ist aus diesen 8 Himmelreichsgleichnis die Quintessenz, Vergebungsbereitschaft, auch wenn nach unserer Überzeugung manchmal, aber was haben wir erlebt, bei OM vernünftige Leute dann sich gestritten, ich bin gemobbt worden und so weiter, und da saßen da Männer Gottes und konnten sich nicht mehr einigen. Also das ist kein schönes Zeugnis, ja. Aber man kann mindestens sagen, pass auf, okay, geht zur Rechten, gehe ich zur Linken, aber das wollen wir jetzt bereinigen, ja? Gut, Christian, dann betest du noch mit uns.
Ja, Vater im Himmel, hab Dank, dass du eine solche Fülle in dein Wort gelegt hast und dass es uns durch deinen Sohn Jesus Christus so deutlich vor Augen gestellt wird. Und hab Dank auch für das heute Vormittag Zusammensein und dass du den Alexander diese Weisheit gibst und diese Kraft vom Geist, dass er uns das alles so wunderbar aufzeigen kann und dass wir daraus lernen, Herr. Bitte bewahre uns das, dass wir es auch in unseren Herzen behalten und nicht nur in unseren Sinnen. Und führe du uns bitte auch immer wieder neu zur Buße, dass wir uns erkennen als Sünder vor dir und vor dem Kreuz. Und dass du für uns diese Sünde getragen hast, dafür loben wir deinen heiligen Namen. Und wir beten dich an, du Anfänger und Vollender des Glaubens. Und wir danken dir, dass wir jetzt miteinander zum Essen gehen können. Und dass wir diesen Vormittag hatten und eine solche Speise heute Vormittag bekommen haben. Lob, Preis und Anbetung sei dir. Amen.